Grüß Sie. Zu Gast heute bei 1:1 der Talk auf Bayern 2 ist Aurelia Hölzer. Frau Hölzer, wie lang am Stück waren Sie in der Antarktis ohne Sonnenlicht?
2 Monate dauert die Polarnacht.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Aurelia Hölzer, Gefäßchirurgin und Polarforscherin.
Schön, dass Sie da sind. Also Polarforscherin im Sinne von Überwinterin auf der Forschungsstation Neumayer 3 in der Antarktis. Mhm. Wie weit weg ist die vom Südpol?
Das sind, glaube ich, immer noch 2.500 Kilometer. Die Antarktis ist ja ein riesiger Kontinent, größer als Europa, der gern vergessen wird. Aber da sind die Distanzen sehr, sehr groß. Mhm. Und Wege gibt es natürlich sowieso nicht.
Deswegen habe ich erst gesucht, vielleicht der südlichste Mensch oder so. Nein, nein, es geht noch südlicher. Ne? Es gibt, glaube ich, direkt am Südpol sind auch noch Forschungsstationen. Aber das ist dann eine ganz andere Welt, weil auch dieses Neumayer 3 ist ja unerreichbar einige Zeit im Jahr, einfach aufgrund der äußeren Verhältnisse. Wie lange?
Also 7 Monate ungefähr kann man von der Station aus nicht evakuieren. Auch nicht, wenn jemand durchdreht, auch nicht, wenn jemand schwer verletzt ist. Das liegt einfach daran, dass der Kontinent von einem Packeisgürtel auf dem Meer umschlossen wird, der so dick ist, dass an der Stelle, wo Neumayer steht, auch kein Forschungseisbrecher durchkommen kann. Und die Flugzeuge verlassen am Ende vom Sommer den Kontinent und könnten, wenn sie da wären, auch nicht fliegen, weil es dauernd stürmt oder zu dunkel oder zu kalt oder zu irgendwas ist.
Das heißt, 7 Monate, in denen Sie dann alleine mit einer Crew von insgesamt 9 Menschen dort waren, die Forschung dort aufrechterhalten haben, gemessen haben, ähnliches mehr. Erzählen wir drüber in dieser Stunde natürlich. Wie weit ist dann in dieser Zeit der nächste Mensch, abgesehen von den 8 anderen, entfernt?
Die nächste Station ist die südafrikanische. Ich glaube, das sind an die 300 Kilometer oder so. Das sind 24 Fahrstunden mit dem Pistenbully. Und bei Sturm und Dunkelheit will man das auch nicht machen, weil das auch gefährlich ist. Also man besucht sich dort nicht.
Also nicht will man das nicht machen, sondern es geht einfach nicht.
Vielleicht würde es im größten Notfall, würde man es drauf anlegen, aber dann müsste man ja einen kompletten Zug zusammenstellen mit Ersatzteilen, mit Pistenbullis, mit Tankcontainer, mit Generator, mit Wohnkabause, mit allem, damit man auch immer noch dann safe ist, wenn man wirklich im Sturm liegen bleibt, die Fahrzeuge zusammenbrechen. Also da muss man ja alles mit Netz und doppeltem Boden planen.
Was ist eine Wohnkabause?
Das ist wie so eine Art Wohnhütte auf Kufen. Da gibt es einfach Pritschen drin und 2, 3 Schränke und das Ganze lässt sich hinter einem Kettenfahrzeug herziehen.
Ein Wort, das ich gelernt habe, auch in Ihrem Buch, Polarschimmer heißt es, eine Welt aus Eis und Licht, 54 Wochen in der Antarktis. 2 Monate kein Licht, haben wir gerade schon, also kein Sonnenlicht, kein echtes. Temperatur bis minus 60 Grad gefühlt, diese berühmte gefühlte Temperatur dann immer. Dafür reichlich Sturm und Eis. Worunter haben Sie am meisten gelitten in Ihrem Jahr dort?
Unter gar nichts. Ich fand es großartig. Ich habe diese Frage oft bekommen und ich habe wirklich überhaupt nicht gelitten. Ich habe auch nichts vermisst. Also tatsächlich weder Dinge, die ich nicht kaufen konnte, noch Wald, Grünzeug und auch die Kälte. Also wenn man so gut ausgerüstet ist, dann lernt man ein paar Kniffe am Anfang vom Winter und dann geht das.
Das mit dem Licht, ich kenne das nur hier aus Radiostudios zum Beispiel, dass also Kollegen, speziell wenn die in Studios sind, die keine Fenster haben und speziell wenn die dann auch noch Frühsendungen machen sollen, da gibt es dann so Tageslichtlampen, die einem wenigstens ein bisschen so den Eindruck von Licht geben. Haben Sie dann sowas auch da gehabt?
Ich hatte eine von unserem Meteorologen bekommen, von Markus, der seine nicht so benutzt hat. Und das fand ich schon hilfreich. Da habe ich immer morgens im Bett den ersten Kaffee vor der Tageslichtlampe getrunken und habe mir eingebildet, das hilft.
Ja? Ja. Hebt die Stimmung auf alle Fälle. Ich glaube, das ist ja sogar nachweisbar irgendwie wissenschaftlich, ne? Dass da irgendwas passiert.
Bestimmt. Also Stimmungsprobleme hatte ich auch nicht in der Dunkelheit, aber schon Schlafrhythmusprobleme und Konzentrationsprobleme. Also da geht einiges durcheinander. Aber die Stimmung war gut.
Oh. So kann man auch einen Partyabend beschreiben. Ging einiges durcheinander, aber die Stimmung war gut. Und Sie haben ja auch gut Partys gefeiert. Steht auch in dem Buch, besprechen wir auch nachher noch. Im echten Leben, in Anführungszeichen, sind Sie Gefäßchirurgin. Auch, weil wir das vorhin so gesagt haben, mit der Polarforscherin. Also Sie waren als Medizinerin auf dieser Station und auch als Leitung über den Winter da eingesetzt. Mussten Sie Ihr medizinisches Fachwissen dort dann auch auspacken?
Gar nicht. Also ich hatte immer das Gefühl, das, was ich eigentlich kann, Gefäße operieren, mache ich nicht. Und was ich mache, das kann ich nicht. Also ich habe natürlich medizinisch alles mögliche andere gemacht, bis hin zum Zähnebohren. Und auch außermedizinisch viele Aufgaben gehabt, die ich vorher überhaupt nie gemacht habe.
Wie zum Beispiel?
Zum Beispiel Geländeerkundung. Also sei es das Flugfeld ausflaggen oder die Trassen, was so wie Art GPS-Straßen sind, die zu bestimmten Punkten führen, oder einen Übergang suchen vom Schelfeis, also von unserem schwimmenden Gletscher, auf dem die Station steht, runter auf die zugefrorene Bucht, wo man irgendwann für die Meereismessungen runterfahren muss. Dann war ich da angeseilt an der Kante und habe da gehackt, ob da Spalten sind. Und dann haben wir einen Übergang gebaut. Da helfen natürlich alle mit, aber das war ein Teil der Aufgaben.
Ist von der Gefäßchirurgin relativ weit entfernt.
Ja, auf jeden Fall.
Vom Beschäftigungsprofil. Andererseits, es wäre vermutlich auch nicht zu erwarten gewesen, dass Sie als Gefäßchirurgin dort was zu tun haben. Weil
Nein.
Das war bestimmt auch nicht das, weswegen Sie da als Medizinerin eingesetzt wurden.
Ja, genau. Also Chirurgie muss man schon ein bisschen breiter kennen. Also ein bisschen Knochen, ein bisschen Bäuche, ein bisschen Narkose lernt man noch. Und Notärztin bin ich auch. Also man bringt ein bisschen breiteres Spektrum natürlich mit. Aber meine Spezialisierung habe ich dort nicht ausgelebt, nein.
Jetzt werden das viele kennen, wenn sie von der Reise zurückkommen und dann sagen, so weit weg war ich noch nie, je nachdem, wo man dann gerade war. Würden Sie das sagen, war das bei Ihnen in der Antarktis, so weit weg war ich noch nie, oder war es vielleicht doch eher Trinidad oder Tasmanien, wo Sie ja auch überall Stationen hatten?
Geografisch ist wahrscheinlich Tasmanien das weiteste. Da habe ich mal ein Praktikum gemacht in einer Landarztpraxis. Aber ich glaube, innerlich ist die Antarktis das weiteste weg.
Und jetzt wieder da.
Und jetzt wieder da.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Heute mit Aurelia Hölzer, die Polarschimmer geschrieben hat. Ein Buch über ein Jahr, das sie in der Antarktis verbracht hat, überwinternd. Mit ganz viel Kälte, ganz viel Eis. Waren Sie denn als Kind in den 80er Jahren im Schwarzwald, waren Sie da auch schon Schnee- und Eis-Fan?
Auf jeden Fall. Also für mich konnte es immer gar nicht genug Schnee haben. Ich war immer enttäuscht, wenn der geschmolzen ist. Aber ich mag alle Jahreszeiten wirklich, wirklich sehr gerne.
Aber da hatten Sie ja im Schwarzwald eigentlich auch ganz gute Startvoraussetzungen dann.
Ne? Das schon.
Weil also, gibt's ja genügend dann teilweise auch.
Ja, also mit dem Auto, als ich dann mit 18 meinen Führerschein hatte, mit dem Auto den Berg hoch und sowas, das war ganz normal im Schnee.
Mhm. Die Familie kam eher durch Zufall in den Schwarzwald. Also die Mutter aus Hamburg, der Vater aus Graz, kennengelernt haben die sich in Berlin. Wie kommen die, also wie funktioniert das?
Genau, die hatten also, als meine Mutter mit dem ersten Kind, mit meinem älteren Bruder schwanger war, da fand mein Vater, wäre es doch gut, aufs Land zu ziehen. Er fand das in der Steiermark so schön, wo er auch nur die frühe Kindheit verbracht hat. Und dann sind die in den Schwarzwald gefahren und hatten sich dort auch arbeitsmäßig umgeschaut und sind dort direkt hängen geblieben.
Und war das dann auch so ein Aufwachsen auf dem Land, praktisch sehr naturlastig, oder wie erinnern Sie das?
Sehr. Also ich bin in einem Weiler aufgewachsen, auf dem Berg, mit Blick rüber in die Schweiz und bis zu den Alpen, ganz viel Weite. Und hinterm Haus geht der Wald hoch und der Berg bis zu einem Aussichtspunkt. Und in dem Haus waren aber auch viele andere Familien und so eine große Kinderrasselbande. Also wir sind beieinander ein- und ausgegangen. Man hat sich ein Ei aus dem Kühlschrank geholt, wenn keiner da war, und das war sehr gemeinschaftlich, sehr schöne Nachbarschaft.
Und offensichtlich insgesamt eine sehr weltoffene Umgebung, nicht nur bei Blick in die Schweiz, sondern wie kamen Sie zu Ihren Nachbarn aus Tasmanien?
Das war eine relativ verrückte Geschichte. Eine tasmanische Ärztin, die gebürtig aus Deutschland kam, war bei ihrer Mutter, die eine neue Hüfte bekommen hat, bei uns in der Gegend und hat dann bei uns an der Schule einen wirklich handschriftlichen Zettel am schwarzen Brett ausgehängt. Suche Familie für Haustausch für ein Jahr. Da war ja noch nicht Internet und all diese Tauschplattformen gab es noch nicht. Und mein Vater hat den Zettel gesehen und hat unserer Nachbarin davon erzählt, die immer eigentlich nach Neuseeland wollte. Und dann haben die tatsächlich für ein Jahr Haus getauscht. Und so hatten wir auf einmal eine australische Familie, einen Stock drunter.
Toll, spannend. Das klingt so. Freiburg ist ja auch eine sehr durch Studenten geprägte oder Ex-Studenten teilweise auch geprägte Stadt, wo dann viele Sachen natürlich auch möglich sind. Und durch diese Nachbarn sind Sie dann zu Ihrem Berufswunsch auch gekommen.
Genau. Der älteste Sohn dieser Familie war mein erster Freund. Daraufhin bin ich dann in der Folge auch oft in Tasmanien gewesen nach diesem Jahr. Und seine Mutter nahm mich irgendwann beiseite und sagte klipp und klar, du, was meinst du denn, Medizin? Findest du nicht, das würde zu dir passen? Ich fände, das wäre genau das Richtige. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich hat sie recht. Ich finde auch, dass es passt. Das war einfach so ein Gefühl, dass ich habe das trotzdem noch eine Weile erstmal in der zweiten Reihe mitlaufen lassen bei den Berufsüberlegungen. Das war so ein Jahr vorm Abi. Aber ja, das war die Weichenstellung.
Was hatten Sie denn sonst für
Pläne? Also tatsächlich Richtung Biologie, Ökologie, das hat mich interessiert und Kunst.
Mhm. Ja, mussten Sie für die Medizin auf alle Fälle das beste Abi vorlegen?
Ja, das hat dann Gott sei Dank auch geklappt. Da habe ich aber auch für Gas gegeben. Das ist mir auch nicht in den Schoß gefallen.
Also ja. Das war auch eine besondere Situation, ne? Muss man nochmal dazu sagen. Irgendwie, okay, jetzt sind wir dann irgendwie späte 80er, frühe 90er Jahre. Von der Waldorfschule dann ein externes Abi zu machen, war ja damals auch nicht so alltäglich dann.
Also bei uns wurde das tatsächlich an der Schule angeboten auch. Das war nicht extern, aber das wird natürlich alles vom Oberschulamt Freiburg geprüft. Ne?
Also ist zentral.
Zentral,
So meinte ich.
Ja.
So. Gab es da dann so einen Realitätscrash, wie man ja manchmal sagt, dass dann also dem Augenblick, wo dann der Waldorfschüler auf Anforderungen von außerhalb dieses Universums trifft, dass es dann schwierig wird?
Also ich hatte lange die Sorge, also dass ich irgendwie dachte, oh je, hoffentlich habe ich hier keine Muschelwährung mitbekommen. Und als ich dann in Freiburg anfing zu studieren, dachte ich auch, die anderen haben die Weisheit alle mit Löffeln gefressen, nur ich nicht. Aber irgendwann merkt man, dass es nicht stimmt. Mhm. Die einen haben halt mehr Physik gemacht, ich hatte viel Biologie gemacht und so weiter. Am Ende, glaube ich, stimmt es nicht, aber die Befürchtung ist am Anfang durchaus mitgefahren bei mir. Ja.
Aber in Freiburg studieren, das wollten Sie ja eigentlich gar nicht, oder?
Nee, eigentlich wollte ich natürlich weiter weg, aber als ich war nach dem Abitur ein Dreivierteljahr in Australien und Neuseeland und als ich zurückkam.
Das war der tasmanische Freund da noch.
Ja, der dann schon nicht mehr, aber trotzdem bin ich da noch rumgefahren und habe einige unterschiedliche Sachen gemacht, aber in der Zwischenzeit war auch meine Oma bei uns zu Hause eingezogen, die hatte auch einen Schlaganfall gehabt und da hatte ich irgendwie das Bedürfnis in der Nähe der Familie zu sein.
War das das, was man heute, was Sie dann da in Australien, Neuseeland gemacht haben, das, was man heute Work and Travel nennen würde?
Zum Teil. Also ich hatte natürlich durch die Familie meines vorigen Freundes auch einige Bekannte unterwegs und ich habe zum Teil auch einfach auf Farmen geholfen. Woofing nennt sich das. Das ist ein Woofing? Bisschen ähnlich. Woofing.
Was ist Woofing?
Worldwide Opportunities on Organic Farms. Da kann man auch so für Kost und Logis arbeiten und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil Dreivierteljahr nur Hostel, Halligalli und Sightseeing ist zu lang, um spannend zu sein.
Ja. Und dann war es halt auch noch sinnvoll. Sie haben sich dann männermäßig mehr in der Nähe orientiert. Also Tasmanien war dann vorbei, dann kam Frankreich, ja?
Dann kam Frankreich, genau. Da habe ich auch ein Jahr studiert.
Okay.
In Bordeaux. Und das war auch ein ganz, ganz tolles Jahr. Ich habe damals ganz viel Musik gemacht. Das war für mich sehr präsent. Ich bin auch mit viel Musik aufgewachsen, habe im Schulorchester gespielt und in Bordeaux dann auch in einer Band gespielt. Habe dann auch ein bisschen mit Jazz und Blues angefangen. Und habe aber auch eine ganz tolle Zeit dort an der Uni gehabt, weil die Studenten wahnsinnig viel machen dürfen. Also da habe ich so ein bisschen die Scheu abgelegt, die ich vorher hatte, dass ich immer dachte, oh Gott, ich störe im Krankenhaus, ich stehe im Weg. Und dort wird man halt vom ersten Tag an sofort auf die Patienten losgelassen und muss richtig mitarbeiten. Das hat mir gut getan.
Das heißt, Winzerin wäre nie eine Alternative gewesen, Bordeaux hin oder her.
Ach, ich glaube, es gibt immer unzählige tolle Alternativen. Das Problem ist, dass man nicht 10 Leben gleichzeitig hat.
Ja.
Aber ich habe mal Weinlese gemacht auf einem sehr, sehr renommierten Chateau, wie ich dann erfahren habe, im Médoc. Das war in Saint-Julien, Léoville-Poirferé, ein ganz, ganz tolles Chateau. Und es war ein Wahnsinnsknochenjob. Und damit habe ich mir die nächste Reise verdient in den Senegal. Und als ich mir am Ende dieser Weinlese eine Flasche Wein kaufen wollte, als Andenken, konnte ich sie mir nicht leisten. Noch nicht mal zum Mitarbeiterpreis.
Echt?
Ja.
Nie das getrunken, was Sie da monatelang gelesen und zerstampft und was auch immer haben?
Nee, aber ich habe jetzt, als das zum Erscheinen von Polarschimmer, war ich bei Freunden in Aschaffenburg und ganz, ganz liebe Freunde von mir, gute Freunde, und die hatten eine Flasche von eben diesem Chateau und die haben wir dann getrunken.
Wenn man ein Jahr lang sich versucht einzupacken und in die Antarktis zieht, nimmt man dann auch eine gute Flasche Wein mit? Wie Sie das gemacht haben? Also ich weiß nicht, das ist die Frage, ob Sie es gemacht haben, aber Sie haben ja eingepackt für ein Jahr. Also sagt man sich dann, naja gut, also den Bordeaux nehme ich schon mit.
Nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht. Unser Koch hat ein bisschen Wein für uns bestellt. Den haben wir auch vorher getestet und haben gesagt, so den finden wir gut, den nicht so. Aber nee, ich habe mir da selber nichts eingepackt. Ich hatte auf dem Schiff noch eine Flasche Portwein gekauft. Der stand das ganze Jahr rum und den habe ich am Schluss an die Norweger verschenkt beim Umsteigen an der Station Troll.
Und wie konnten Sie Ihre Musik mitnehmen? Also machen Sie noch oder, weil Sie sagen, früher haben Sie viel gemacht, machen Sie noch aktiv Musik? Gab es da Instrumente oder war das alles da völlig unmöglich?
Doch, es gibt Instrumente, es gibt ein Klavier und eine Gitarre. Ich habe mir meine Querflöte mitgenommen und habe mit unserer leitenden Ingenieurin, mit Katrin zusammen, haben wir mal einmal die Woche zusammen Musik gemacht, so querbeet. Also das war sehr schön.
Mitbegleitet. Wir hören jetzt mal Musik ganz woanders her, auch aus einem guten Grund, weil das auch eine Station für Sie war, wo dann auch wieder Dinge möglicherweise klarer geworden sind, und zwar aus Trinidad. Sie müssen aber die Künstlerin nicht kennen. Queen Omega wahrscheinlich nicht, oder?
Die kenne ich nicht, aber ich liebe Calypso und ganz besonders die Musik aus Trinidad. Das war der Grund, warum ich dort studiert habe, um ehrlich zu sein. Also ja, es war nicht die Medizin, sondern ich hatte eine Zeit lang ganz großen Faible für Calypso. Und dann habe ich festgestellt, dass sie dort eine Uniklinik haben und dass ich dort quasi einen Teil meines praktischen Jahres machen kann und habe mich dorthin beworben.
Aber keinen Freund in Trinidad auch noch?
Nee.
Nein, gut.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Aurelia Hölzer. Trinidad als Befreiungsschlag.
Also Tasmanien und Bordeaux hatten wir jetzt schon als Stationen. Trinidad, was die Musik, haben wir gerade gelernt, in erster Linie, also fast wichtiger als die Medizin. In welcher Zeit sind wir jetzt, als Sie da waren?
2005 war das.
2005. Und warum nennen Sie diese Zeit, die Sie dort hatten, einen Befreiungsschlag?
Also ich war zum ersten Mal in einer wirklich, wirklich europafernen Kultur, in der ich ein gutes Stück weit auch heimisch wurde. Und trotzdem gab es irgendwie diese Momente, wo sich so der kulturelle Graben auftat, auch bei guten Freunden, wo man merkt, wir haben so viele Gemeinsamkeiten und manchmal auch gar nicht. Und einfach da einen viel weiteren Blickwinkel zu bekommen. Und andererseits war ich, glaube ich, vorher auch viel festgelegter in, damals hat man ja überhaupt keine jetzt Schuhe mit Glitzer getragen oder dies oder das. Ich hatte da eine relativ enge Spur, glaube ich. Und dann lernte ich ganz am Anfang eine sehr nette und etwas verrückte Supermarktkassiererin kennen, die sagte dann so, Mensch, komm, wir gehen heute Abend aus. Du kennst doch hier noch gar nichts. Und Ausgehen ist in Trinidad natürlich groß. Und dann kam ich abends bei ihr vorbei. Dann hat mir ihre Tochter erstmal die Haare geschnitten. Sie hat dann gemeint, also so ungeschminkt geht das gar nicht. Und dann wurde ich noch mit irgendwelchen Glitzerohrringen behängt und dies und das und habe einfach mal laufen lassen. Und das war so ein bisschen eine grundsätzliche Haltungsänderung, dass ich, glaube ich, vieles einfach mehr habe auf mich zukommen lassen, mitgenommen habe.
Aber trotzdem haben Sie ja dann, als Sie zurückgekommen sind nach Deutschland, erstmal so richtig Karriere gemacht und das erstmal richtig festklopfen müssen eigentlich dann doch, oder?
Ja, ich bin dann in die Chirurgie gegangen, was nie der Plan war. Ich bin da einfach im praktischen Jahr von der Begeisterung sozusagen mitgezogen worden und habe dann eine Stelle angeboten bekommen, habe einfach gedacht, das macht mir so viel Spaß, dass ich nicht aufhören will. Mhm. Und ich hatte da richtig Hunger und richtig, richtig Lust, ganz, ganz viel zu lernen. Also da konnte ich auch lange den Hals nicht vollkriegen.
Mhm. Aber das haben Sie dann auch gemacht, nicht aufgehört, ne? Also Stück für Stück.
Genau, ich habe in der Allgemeinen, also Bauchchirurgie angefangen und auch Unfallchirurgie gemacht. Es hat mir beides riesig Spaß gemacht. Und dann bin ich an die Uniklinik München gegangen, als rechts der Isar, in die Gefäßchirurgie und wollte einfach noch mehr und noch ein anderes Fach lernen. Und ich stand eben eines Tages bei uns im Krankenhaus auf dem Dach und habe gerade einen Patienten verlegt, der flog mit dem Hubschrauber weg. Und da dachte ich mir, eigentlich wäre ich gern dort, wo er hinfliegt. Und das war mitten Anlass, dann auch an ein maximal versorgendes Krankenhaus zu gehen, obwohl es mir dort an der Klinik sehr, sehr gut gefallen hat, in Lörrach, wo ich war, und die auch wirklich gute Medizin machen. Da habe ich auch viel gelernt.
Sie erzählen das, als ob das alles so toll war, schreiben aber in Ihrem Buch Polarschimmer durchaus von einem Zombie-Dasein, in dem Sie dann irgendwann mal angekommen waren.
Ja, das wurde auch irgendwann dazu. Also ich habe dann die gefäßchirurgische Laufbahn gemacht, war irgendwann Oberärztin an einem anderen Universitätsklinikum und da haben wir einfach wahnsinnig viel gearbeitet. Und das ist für die Wachstumsphase natürlich gut, weil man einfach ganz, ganz schnell immer größere Eingriffe macht und ganz, ganz viel Routine bekommt. Aber es bleibt wirklich viel auf der Strecke und ich war irgendwann nur noch müde, habe geschlafen, wann ich konnte, gegessen, wann ich konnte, gehofft, dass die Nachbarn nicht klingeln und fragen, ob ich grillen möchte, und habe einfach nur operiert. Ich bin da voll eingetaucht, aber es war auch nichts anderes mehr irgendwann von mir übrig. Und im Nachhinein gesehen bin ich dabei auch ein relativ starrer Mensch geworden. Ich hatte keine Offenheit mehr, ich hatte keine Kreativität mehr. Ich habe dann einfach funktioniert und einfach die ganzen Operationen abgearbeitet.
Wäre das das, was andere Menschen einen Burnout nennen würden?
Es war irgendwo in der Grauzone sicherlich, aber ich glaube, das geht noch sehr viel doller. Ich glaube, ich habe schon rechtzeitig die Reißleine gezogen.
Na gut, nun sind Sie auch Medizinerin und sehen das ja auch und können dann möglicherweise auch ein bisschen besser reagieren.
Vielleicht. Ich glaube, die meisten Leute wissen es und man sieht trotzdem die rote Ampel nicht. Ich war sicherlich auch irgendwo drüber. Aber wenn man so sehr im Funktionieren ist, dann weiß man nicht mehr, wie weit man über Rot schon gefahren ist. Mhm. Oder ich wusste es nicht.
Aber was macht man dann? Man nimmt sich raus. Klingt ja nach einem guten Plan. Also ein Sabbatical.
Genau, das war der große Plan und das hatte ich auch von langer Hand mit meinem Chef besprochen, der wusste das. Ja, einfach mal ganz raus und ganz was anderes. Und ich weiß noch, wie mein ärztlicher Direktor mich an meinem letzten Tag fragte, was machen Sie denn danach? Und dann habe ich gesagt, das entscheide ich, wenn ich in einem anderen Aggregatzustand bin. Und das war eine weisere Antwort, als mir damals klar war.
Naja, weil das mit dem Sabbatical war ein schöner Plan. Wie lange soll es gehen? Ein Jahr tatsächlich dann?
So ungefähr ein Jahr.
Mhm. Ja, aber es wurde nichts draus.
Nee, es wurde alles ganz anders. Also ich bin nach Alaska gegangen, weil ich schon immer in die Polargebiete wollte, seit Kindheit. Und hatte eigentlich andere Pläne für Sabbatical. Dann ging aber wirklich kurz vorher meine Beziehung in die Brüche. Alle Pläne waren dahin und mir ging es auch sehr, sehr schlecht. Und dazu noch war auch einfach die Arbeit vorbei. Ich wollte auch nicht zurück. Das hat mein Chef mir netterweise noch angeboten. Die Wohnung war weg. Also es war wirklich alle festen Parameter außer der Familie waren weg.
Sie schreiben das so schön, ne? Freund weg, freier Fall. Job weg, Wohnung weg.
Ja, eine grauenvolle Zeit, kann man nicht anders sagen. Aber retrospektiv ein großes Glück, weil es mich auch dazu gebracht hat, mich wieder drauf zu besinnen, Mensch, welche Träume sind denn noch nicht drangekommen? Und das war der hohe Norden. Und der Norden war der Anfang vom tiefen Süden, also der Antarktis. Insofern bin ich da jetzt sehr, sehr dankbar
dafür. Was war denn dann Alaska? Was haben Sie da gemacht?
Dort habe ich auch Woofing gemacht, also habe auf einer Hobbyfarm geholfen. Und das war in einem Nationalpark und ein ganz wunderbares Dorf mit bunt gemischten Leuten, Hippies, Bergführer, Glaziologen, wirklich Waldschrate. Alle waren sie dort und haben gemeinsam irgendwie in ihren Gummistiefeln da den Elch gegrillt, so ungefähr. Es war eine sehr schöne Gemeinschaft und ich war bei einer unglaublich netten Familie, die immer noch ganz, ganz gute Freunde von mir sind und die kannte ich gar nicht. Und habe dort einfach mitgeholfen.
Wenn man sich das so anhört, diese Stationen, dann klingt es ein bisschen so, als würden Sie sich nach einiger Zeit in einem Alltag in Deutschland möglicherweise öfter mal eingesperrt fühlen. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, eingesperrt, ich weiß nicht. Es ist nicht so, dass ich hier weg will. Es ist eher, dass mich was anderes lockt. Also einfach, weil die Welt so spannend ist und es so viele tolle Orte gibt.
Haben Sie
aber
denn dann
nicht, weil ich denke, dass es hier schlecht ist.
Haben Sie denn nach Alaska dann irgendwas tatsächlich aktiv dann auch dafür getan, dass Sie nicht wieder in einen Burnout fallen? Also das Leben tatsächlich geändert oder die Herangehensweise?
Also ich wusste nicht so genau, was aus mir werden soll. Und diese Ungewissheit, finde ich, ist einerseits wahnsinnig kostbar, weil sie ja auch einfach Potenzial ist und ich lasse dem Leben die Türen offen. Ich kann nicht immer um die nächste Ecke gucken, aber das Bedürfnis hatte ich trotzdem. Das hat mich schon ziemlich unsicher gemacht und mir war irgendwie klar, dass ich kein Krankenhaus mehr heiraten will, so sehr ich die Medizin und die Chirurgie besonders liebe. Und dann habe ich erstmal als Honorarärztin gearbeitet. Da macht man einfach Vertretung für begrenzte Zeit und kann das sehr gut selbst steuern und das hat sich auch nicht nach einem Dauerkonzept angefühlt, aber ich habe es eben einfach mal gemacht und hatte das Gefühl, naja, für jetzt ist es richtig. Ich wüsste auch gerne, was sonst noch vielleicht richtig ist, aber ich konnte es lange nicht absehen. Und das hat mich schon auch immer wieder ein bisschen beunruhigt. Aber ich habe dem Impuls, einfach irgendwas Festes zu machen, weil ich denke, das muss jetzt einfach mal sein, dem habe ich dann trotzdem widerstanden und mich sozusagen
offen gehalten.
Bin bei der Unsicherheit geblieben und habe mich offen gehalten.
Sonst wären Sie auch nie am Ende dann in der Antarktis gelandet in einem Jahr. Und wobei der Weg von Alaska weit ist, wie der genau ging, beschreiben wir gleich. Bayern 2, 1:1 der Talk mit Aurelia Hölzer. Frau Hölzer, wie kommt man als Überwinterin auf die Polarstation Neumayer 3?
Was die Anreise betrifft?
Ja, oder gut, das ist der zweite Schritt.
Also die Idee kam völlig aus dem Nichts, weil ich eine Stellenanzeige im Internet gefunden habe. Aber dass ich die gefunden habe, kam nicht aus dem Nichts. Ich habe seit Kindheit eine völlig unerklärliche Liebe zu den Polarregionen, insbesondere zu Spitzbergen, weil ich da als Kind ein Buch drüber gelesen hatte. Und nachdem ich in Alaska war im Sabbatical und dann noch in Nordnorwegen im Winter, hatte ich einfach das Gefühl, es ist irgendwie noch nicht genug. Und diese Sehnsucht nach diesen einsamen Naturorten hat einfach gezogen. Und dann habe ich aus einer Schnapsidee heraus gegoogelt, ob es Stellen auf Spitzbergen gab. Und gefunden habe ich eine Forschungsstation vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung am genau entgegengesetzten Pol in der Antarktis.
Ja, der Weg ist dann noch ein bisschen weiter. Die Frau Boetius war auch schon da, die das Institut leitet. Er hat mir auch schon erzählt in 1:1 der Talk. Wir müssen diese Station ein bisschen vorstellen, glaube ich, weil die meisten haben schon Fotos vielleicht gesehen, aber trotzdem hat man es nicht so präsent. Wie groß ist dieses Neumayer 3?
Ich glaube, die hat ungefähr 2000 Quadratmeter.
Auf mehreren Etagen?
Auf mehreren Etagen. Und da drin sind natürlich Wohnräume, Küche, Lagerräume, ein Hospital, ein Funkbüro, IT-Büro. Da sind wissenschaftliche Labore, Werkstätten, Fahrzeuggarage, Riesenkühlhäuser, Sportraum, Wohnzimmer.
Wie lange gibt es die schon?
Die gibt es seit 2009. Das ist die dritte Forschungsstation, die dritte Neumayer.
Und ist eben eine deutsche, in deutscher Hand, von deutschen Betrieben, eben von diesem Alfred-Wegener-Institut.
Genau.
Was genau wird da erforscht?
Also Polarforschung, Klimaforschung, Meeresforschung. Und im Großen und Ganzen geht es darum, das System Erde zu verstehen, also die Zusammenhänge zwischen Eis, Atmosphäre, Ozean und Klima. Und ich hatte auch gar keine Ahnung, warum man eigentlich jetzt in diesen völlig entlegenen Regionen gerade Forschung machen sollte. Das ist ja ein wahnsinniger logistischer Aufwand, dort eine Forschungsstation zu betreiben. Aber ein ganz relevanter Teil unseres Klimas wird halt in den Polarregionen gemacht. Das prägt auch unser Klima hier in Mitteleuropa. Beispielsweise hat der Golfstrom seinen Motor in der Antarktis, wie auch eigentlich alle erdumspannenden Meeresströmungen auch. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese Regionen erforscht, dass man unser Klima versteht und auch ein bisschen abschätzen kann, was erwartet uns in der Welt von morgen.
Um die Größe nochmal einordnen zu können, wie viele Menschen haben da Platz im Sommer, in der Hochsaison?
Also im Sommer wohnen da ungefähr 50 Menschen, Wissenschaftler und Techniker. Und die wohnen dort und arbeiten dort. Also die drängen sich auch in Laboren und es ist alles ein Gedränge. Und im Winter ist man üblicherweise zu neunt.
Aber warum muss da im Winter dann überhaupt jemand sein, wenn die Bedingungen dann so sind, wie Sie erzählt haben, mit gefühlten minus 60 Grad, 2 Monate ohne Licht und so?
Also ganzjährig im Sommer laufen ganz viele verschiedene Forschungsprojekte und die Langzeitobservatorien, die laufen das ganze Jahr durch. Also das ist Geophysik, also Erdbebenmessung und Erdmagnetfeld. Dann die Luftchemie, die klimawirksame Gase und Aerosole misst und die Meteorologie, also Wetterkunde. Und dazu betreiben aber die Überwinternden auch ganz viel unterschiedliche Nebenprojekte noch. Und natürlich muss die Station auch von technischer Seite am Laufen gehalten werden, damit die nicht durchfriert und nicht alles kaputt geht.
Also man kann offensichtlich doch nicht alles so automatisieren, wie man denken würde. Naja, ein Thermometer, das kann man auch von woanders aus ablesen. Aber die Menschen werden einfach noch gebraucht. Jetzt waren das blöde Frage, Stellenanzeige, wie viel verdient man als Überwinterer?
Das ist Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Also das Alfred-Wegener-Institut ist in dem Sinne, glaube ich, sogar eine Behörde. Und das wird nach Tarifvertrag öffentlicher Dienst berechnet.
Das ist wunderbar. Aber für alle, die nicht direkt im Tarifvertrag öffentlichen Dienst stehen?
Also ich habe ungefähr ein Facharztgehalt bekommen. Das sind, glaube ich, 6.000 etwas brutto.
Und entsprechend je nach Qualifikation, dann waren da irgendwelche Logistiker, die also dann dort bezahlten. Es ist jetzt nicht so, dass man den Rest des Jahres davon leben kann, aber es ist okay.
Es ist okay, man wird dort nicht reich, aber ich glaube, der Ort, also ich hätte als Oberärztin mehr verdient, aber der Ort, das Erlebnis, die Erfahrung ist natürlich unbezahlbar, also mit Gold für mich nicht aufzuwiegen und natürlich hat man in dem Jahr ja auch kaum Ausgaben, also außer laufende Kosten zu Hause.
9 Menschen aus ganz verschiedenen Fachbereichen waren das, die da dann zusammengeblieben sind über diesen Winter, über den Polarwinter. Wie wird man vorbereitet darauf und trainiert? Weil Sie haben schon gesagt, was Sie da tun mussten, Gefäßchirurgie hilft wenig.
Also wir hatten 4 Monate Vorbereitungszeit in Bremerhaven. Da haben wir auch schon zusammen in WGs gewohnt, damit wir uns kennenlernen, weil natürlich das Soziale wahnsinnig wichtig ist. Und dann lernt jeder seine fachspezifischen Sachen. Also die Techniker lernen, wie repariert man einen Pistenbully, wie eine Windkraftanlage, wie ein Blockheizkraftwerk und so weiter.
Oder und die Gefäßchirurgen, was lernen die?
Zähne bohren und Narkosen.
Ah, ja.
Und natürlich dann auch gemeinsame Sachen, Kettensägenkurs, Gletscherkurs, Kletterkurs, Brandschutzkurs. Wir waren ja unsere eigene unfreiwillige Feuerwehr, weil es kann ja keiner kommen, wenn es brennt. Wir müssen das selber löschen. Mhm. Und das ist ein sehr ausführliches Training, was man auf dem Marinegelände in Schleswig-Holstein macht, eine Woche lang. Genau, also gemeinsame und getrennte Sachen, aber man wird sehr umfassend vorbereitet. Auch Teambuilding gehört dazu, ja.
Erfreulicherweise ist es ja jetzt gewesen 2022, 2023. Das heißt, natürlich gibt es da inzwischen auch qua Internet eine Verbindung. Ja. Nach Europa, zur Familie, nach Hause, zu Freunden. Also da waren die vor 50 Jahren, waren da noch anders dran. Aber ja. Wie eng können Sie die Verbindung tatsächlich halten, wenn Sie da ein Jahr dort sind?
Jeder von uns hatte ein Telefon auf dem Zimmer und die Telefonverbindung ist super. Internet hatten wir wenig und langsames. Also ich glaube 8 oder 10 Mbit pro Sekunde, die wir uns mit der ganzen Station, den Daten und dem Schiff Polarstern mit 100 Leuten an Bord teilen. Das war wenig, aber man kann viel telefonieren und auch wirklich jederzeit. Aber natürlich die innere Distanz ist trotzdem irgendwann da, dass man sich dem zivilisierten Leben nicht mehr so zugehörig fühlt, einfach wegen der Isolation.
Gibt es sowas wie einen normalen Überwinterungstag? Können Sie uns mal in einem mitnehmen, durchführen?
Ja, also mein Tag fing meistens damit an, dass ich um 7:15 Toast gerochen habe, der über die Lüftungsrohre in meine Kammer zog. Und dann wusste ich immer, unsere leitende Ingenieurin frühstückt. Und dann bin ich meistens runtergetappt, habe mir eine Tasse Kaffee geholt und habe die dann im Büro getrunken und schon mal Wetter geguckt. Wie wird das Wetter? Gibt es neue Satellitenbilder vom Eis? Gibt es dringende E-Mails? Und danach hat jeder ein bisschen einen eigenen Rhythmus. Bei mir war das entweder draußen arbeiten oder den anderen helfen oder ich musste mich um die Geräte im Hospital kümmern, wissenschaftliche Studien für die Weltraummedizin betreuen. Das war ein ganz, ganz bunter Strauß an Aufgaben. Um 12 gab es dann immer Mittagessen, da waren dann die da, die nicht gerade ausgefahren waren für irgendwelche Messungen. Und nachmittags bin ich meistens am späten Nachmittag nochmal aufs Laufband gegangen oder habe Musik gemacht mit Katrin. Und dann gab es Abendessen um 6:30. Das war immer so ein Jour fix, da waren alle da. Und das war auch immer richtig, richtig schön und hat sich oft in die Länge gezogen. Und dann Abend in der Lounge rausgucken in Sonnenuntergang, Billard spielen oder irgendwelche Projekte machen, Geburtstagsgeschenke basteln, Filme drehen.
Sie beschreiben das alles so jetzt hier und auch in Ihrem Buch Polarschimmer so toll, aber es kann ja nicht sein, dass das alles nur so super war, wie Sie es beschreiben. Überhaupt kein Lagerkoller nach Monaten?
Nee, wirklich nicht. Also ich war so dermaßen glücklich dort, dass ich gar nicht glauben konnte, dass man eigentlich so schwankungsarm durchgehend froh sein kann. Aber es ist natürlich auch ein ganz besonderes Jahr, von dem ich auch wusste, das gibt es einmal. Man darf nur einmal überwintern und jeder Tag kommt nur einmal. Und dann hatten wir einen ganz, ganz tollen Teamzusammenhalt und es macht wahnsinnig Spaß tatsächlich.
Finde ich spannend. Warum darf man das nur einmal? Warum gibt es keine Profi-Überwinterer?
Das ist tatsächlich kommt vom Alfred-Wegener-Institut. Andere Nationen machen das anders. Es ist einfach so, dass der soziale Aspekt der Überwinterung sehr, sehr wichtig eingeschätzt wird. Und jedes Team soll auf seine ganz eigene Art überwintern, auf eigene Art seinen Alltag gestalten, zusammen den Zauber im Eis entdecken. Und dieser Zusammenhalt ist total wichtig. Und wenn da einer drin ist, der da so ein als Besserwisser dazwischen kommt und weiß, wie das schon alles geht oder wie das sein sollte, dann stört es eben diesen Prozess. Es lebt ganz viel vom gemeinsamen Zauber.
Deswegen mussten Sie sich das eben alles und konnten sich alles auch völlig neu erschließen und entdecken.
Eine Stunde. Zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Aurelia Hölzer, ist durch die Antarktis milder geworden.
Inwiefern milder?
Ich glaube, dass ich komme ja aus so einem Hochdruckberuf, wo die Menschen, die daran beteiligt sind, eigentlich nichts zählen und das Ergebnis alles zählt. Und in der Antarktis ist es eigentlich umgekehrt. Die Basis ist überhaupt, dass es allen gut geht. Und dadurch, dass wir auch so eng zusammengelebt haben und man kann sich ja überhaupt nicht verstellen, es macht auch überhaupt keinen Sinn, lernt man in der Tiefe wirklich auch die Perspektiven der anderen kennen. Und man merkt, wir sehen alle die gleiche Welt mit unterschiedlichen Augen und alle geben sich Mühe und alle tragen was anderes Tolles bei. Und ja, ich glaube aus menschlicher Sicht milder, aber auch durch die Ruhe dort und die Entrücktheit.
Es klingt immer noch alles nur toll. Was war denn der furchtbarste Moment in diesem Jahr?
Ich glaube, der furchtbarste Moment, oder es gab drei. Für mich gab es, glaube ich, konkret drei furchtbare Momente. Einer war es, als es bei uns im Team gerumpelt hat. Wir waren sehr vorsichtig miteinander und sehr rücksichtsvoll. Das sind, glaube ich, Überwinternde immer, weil man darum weiß, wie wichtig es ist, dass wir uns wohl miteinander fühlen und dass es kein Hauen und Stechen wird. Aber es beben dann eben alle Etagen. Es beben die Mitbewohner, die Kollegen, die Familie, die Freunde, weil wir sind alles füreinander. Das war ein Moment und dann weiß man ja auch nicht, wird es jetzt dauernd so sein oder hat es einfach mal gerumpelt, was ja kein Problem ist. Aber als Dauerschleife ist es dann schon ein Problem. Das zweite war ein Feueralarm, wo ich wirklich, also da hatte ich einen Adrenalinstoß wie selten in meinem Leben. Und es war gerade in der Überwinterung, da war ich völlig dröge im Kopf und müde und musste irgendwelche Sächelchen zählen für Inventurlisten, für Bestellungen.
Und ich muss dazu sagen, dass Sie als Leiterin auch für die Bekämpfung eines Feuers verantwortlich
genau, sind. Genau, ich war die Einsatzleitung Feuerwehr sozusagen, aber alle sind daran beteiligt und da ist uns wirklich, also das war schon ein großer Schreckmoment. Das war am Ende Fehlalarm. Und der dritte Moment war, als ich dachte, ich sei verloren im Sturm, im Whiteout auf dem Flugfeld, ungefähr einen Kilometer von der Station entfernt, wo man noch alleine hin darf. Und da dachte ich, da hatte sich der Wind blitzschnell gedreht und kam aus einer anderen Richtung. Und ich hatte mir gemerkt, der Wind kommt aus Ost. Als ich zur Tür raus bin, hatte natürlich Navigation und Funkgerät dabei und war abgemeldet wie immer. Aber auf einmal kam der eben aus einer anderen Richtung und dann dachte ich, mein Navigationsgerät zeigt in eine falsche Richtung und ich habe die Hand vor Augen nicht gesehen, minus 20 Grad und Sturm. Und da ist mir mal kurz richtig anders geworden.
Was machen Sie denn dann? Glauben Sie denn dann sich oder glauben Sie der Technik? Also wenn Sie sich glauben, dann rennen Sie ja ins ewige Eis.
Ich habe damit gehadert tatsächlich. Ich habe auch gemerkt, wie die Panik so kurz anflutet und habe dann mich selber geschimpft, weil ich war wirklich schon fast ein Jahr dort und habe gedacht, verdammt, nee, das kann jetzt nicht sein, dass du jetzt hier irgendwie Schiss kriegst, bloß wegen Sturm und Whiteout. Ich kenne das doch, ja. Und habe dann dreimal tief durchgeatmet und habe das in Ruhe durchgedacht und habe schon befunden, dass ich die störanfälligere Variable bin in dem System und habe dann einfach dem Navigationsgerät vertraut, bin mal ein Stück losgelaufen. Und dann hat sich auch so eine Wohnkabause gezeigt, die am Rand vom Flugfeld steht. Da wusste ich, ich bin richtig.
Weiß ich aber auch nicht, wie viel Prozent der Menschen das dann so gemacht hätten. Ich meine, das ist schon sehr abgeklärt, wie Sie das jetzt sagen. Oder wie viel Prozent gesagt haben, das Gerät muss kaputt sein. Ich weiß doch, aus welcher Richtung der Wind gekommen ist und dann einfach in die falsche Richtung losgewiesen. Wird man nie wissen, wie viel Prozent das wie gemacht hätten. Ne?
Ich glaube, berufsbedingt bin ich relativ
technikaffin.
Eigentlich ein bisschen muss ich sein. Ich glaube, von Natur aus bin ich es nicht, aber einfach damit erprobt, in Momenten, in denen ich wirklich einen Schreck habe, trotzdem das irgendwie zu separieren und handlungsfähig zu bleiben. Das muss ich auch im OP, wenn es wirklich blutet und einer am Sterben ist, muss man das ja auch, obwohl man eine Portion totales Entsetzen hat und eine andere Portion, die trotzdem handelt.
Weil jetzt gerade zweimal Whiteout kam, übersetze ich das richtig mit Schneeblindheit?
Also es gibt, man sieht im Grunde nichts. Es gibt zwei Sorten Whiteout in der Antarktis. Das eine ist, wenn man tiefe Wolken hat und die Kontraste wegfallen, dann sieht man noch Gegenstände. Also man sieht in der Ferne vielleicht ein Schneemobil stehen oder eine Stange, aber man sieht keine Konturen mehr, man sieht keinen Horizont, man sieht keinen Boden und man sieht vor allen Dingen keine Unebenheiten. Da könnte eine 20-Meter-Klippe kommen und man sieht sie nicht, weil alles sieht milchig aus. Und das andere Whiteout ist einfach im Sturm, wenn einem so dieser Eisstaub dermaßen um die Ohren fliegt, dass man die Hand vor Augen nicht sieht.
Also beides eher unschön.
Bei beiden muss man ein bisschen gucken oder auch vorsichtig sein.
Auf der anderen Seite, was mir überhaupt nicht klar war, was ich nur eben gelesen habe im Polarschirm in Ihrem Buch, sieht man ja Sachen, die gar nicht da sind. Ich hatte Vater Morganas in einem völlig anderen Erdteil verortet.
Ja, mir war das auch nicht so bewusst, dass die relativ typisch sind in der Antarktis und die hatten wir ganz häufig. Also Luftspiegelungen, die einem wirklich die irresten Sachen vorgaukeln. Also in der Bucht, die man auch zum Beispiel von meinem Schlafzimmer aus sehen konnte, da sind immer so ein paar Eisberge, die sitzen da dann auch im Meereis fest den Winter über und die waren auf einmal dreimal so hoch, hatten auf einmal Türmchen und Bögen und sahen aus, als hätte einer eine orientalische Stadt hingebaut und von der Sorte gab es ganz viele und es sieht wirklich ganz wunderbar aus, aber man weiß manchmal nicht, oder auch wenn es Meer dann offen ist, fährt hier gerade ein riesiger Eisberg vorbei oder ist es eigentlich ein winziges Ding, was sich ganz hoch projiziert?
Ja, genauso wie Sie ja vor einem Sonnenuntergang gesessen sind oder vor einem Sonnenaufgang zu einer Zeit, wo es überhaupt keine Sonne gab. Was Sie aber auch erst, ich meine, diese ganzen wissenschaftlich vorgebildeten Menschen erst mal lange gebraucht haben, um nachzuschauen, Moment, das stimmt gar nicht, das kann gar nicht sein. So ein bisschen unheimlich ist das schon alles auch. Sie haben ja nicht nur geforscht, Sie waren auch Forschungsobjekte ja für Weltraumforschung, weil da geht es ja auch darum, was macht so eine Zeit, so eine Isolation mit Menschen. Und das Ergebnis steht nicht mehr in dem Buch, sondern nur die Ausgangssituation, dass es wirklich messbare Veränderungen des Gehirns bei Ihnen gegeben hat?
Also es wird einerseits die Hirnfunktion gemessen, unter anderem, es werden auch noch eine separate Studie zum Immunsystem gemacht, aber die Hirnfunktionen werden gemessen in unterschiedlichen Tests und die waren tatsächlich, obwohl ich mich sehr eingeschränkt gefühlt habe in der Polarnacht oder überhaupt in der dunklen Jahreszeit und verlangsamt, wenig fokussiert, waren die Testergebnisse bei mir erstaunlicherweise konstant. Offenbar konnte ich mich für diese halbe Stunde zusammenreißen. Und dann gibt es auch tatsächlich Regionen im Gehirn, die schrumpfen können in der Überwinterung. Aber ehrlich gesagt, da steht das Ergebnis noch aus, ob meins jetzt geschrumpft ist oder nicht. Aber die Wetten im Freundeskreis laufen.
Okay, ich setze dagegen, weil sonst hätten Sie dieses Buch nicht so schön hingekriegt. Polarschimmer heißt von Aurelia Hölzer. Inzwischen nach Tasmanien, Trinidad, Antarktis in Wasserburg angekommen als Gefäßchirurgin. Jetzt mal länger oder?
Ich denke schon. Also ich habe tatsächlich, also da ist eine sehr gute Gefäßchirurgie. Ich kenne einige der Kollegen von früher aus meiner Zeit in München, sodass das so ein bisschen so ein Familiengefühl schon ist. Und es ist einfach auch ein ganz tolles Team und auch viel Flexibilität. Also ich arbeite dort Teilzeit und kann immer im Block frei haben, sodass ich tatsächlich auch Spielraum habe und die Medizin nicht alles andere platt macht, sonst würde sie nämlich rausfliegen.
Weil den brauchen Sie ja, wie wir gelernt haben in dieser Stunde. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Dankeschön. Aurelia Hölzer. Andere Reisen stellen wir vor in einem Podcast, den ich noch empfehlen möchte. Radioreisen in alle möglichen Orte der Welt, von Grönland bis Sri Lanka, Wien, heimische Seen, überall in der ARD Audiothek und wo es sonst noch Podcasts gibt. Die Radioreisen, sehr hörenswert. Die nächste Ausgabe von 1 zu 1 der Talk gibt es dann morgen hier im Programm von Bayern 2 und jetzt nach den Nachrichten die Welt am Abend.